Bevor wir uns jetzt mit Kapitel 4 ab Vers 6 beschäftigen möchten, möchte ich einen, weil es der letzte, die letzte Predigt aus diesem Timotheus-Serie ist, möchte ich einen Rückblick machen über die ganze Serie oder auch über den ganzen zweiten Brief. Zusammen mit dem ersten Timotheus-Brief und mit dem Brief an Titus gelten diese Briefe als Pastoralbriefe. Dies, weil hauptsächlich Belehrung und Anweisung für die Organisation und die Leitung einer christlichen Gemeinde enthalten sind. Es sind die einzigen Briefe, die Paulus ausschließlich an Mitarbeiter im Reich Gottes gesendet hat. Und Paulus nennt Timotheus darin seinen geliebten Sohn, was sehr viel aussagt über die Beziehung, die die beiden hatten. Es scheint auch in der Ernennung von der Mutter und von der Großmutter scheint es, als hätte Timotheus seinen Vater früh verloren. Und da er seine Bekehrung unter Paulus erleben durfte und dieser ihn auf seine zweite und dritte Missionsreise mitnahm, wurde Paulus für Timotheus zu einem geistlichen Vater. Er lernte unter Paulus und er wurde von ihm zugerüstet für seinen Dienst. Paulus sendete ihn immer wieder aus und forderte ihn heraus, die anderen Gemeinden im Glauben zu ermutigen. Und dann trafen sie sich wieder und tauschten darüber aus. Und Paulus hielt sehr viel von Timotheus. Er beschrieb ihn, als, und das auch in den anderen Briefen, als er den Brief an die Philipper beschrieb, er Timotheus als ein leidenschaftlicher und gehorsamer Schüler dem Wort Gottes gegenüber. Er war ein würdiger Diener Jesu, ein Mann mit einem guten Ruf, geliebt und treu. Er war jemand mit Interesse für andere, zuverlässig und der guten Botschaft von Jesus hingegeben. An diesen Timotheus war der letzte Brief von Paulus gerichtet. Zum Zeitpunkt des Briefes war Paulus wieder einmal in Gefangenschaft in Rom und Timotheus war Gemeindeleiter in Ephesus und er hat mit verschiedenen Herausforderungen zu kämpfen. Wenn man den gesamten Brief liest, merkt man, die Gedankengänge sind sehr bewegt, sehr emotional, voll lebhafter Erinnerung an die Vergangenheit, aber auch Besorgnis um die Zukunft der Gemeinde. Man merkt, seine Gefangenschaft von Paulus scheint wie eine Last auf ihm zu sein. Und er fühlt sich dem Märtyrertod nah. Im Vers 9 im Kapitel 4 bittet Paulus Timotheus, dass er möglichst rasch zu ihm kommen soll. Das wird wohl auch der Zweck des Briefes gewesen sein. Doch mehr noch als die Sehnsucht, ihn zu sehen, bewegte Paulus die Sorge um Timotheus, den jungen Pastor und die Gemeinde. Deshalb diese Dringlichkeit, diese dringenden Mahnungen, diese Belehrungen, Ermutigungen in Kapitel 1 oder die ernsten Warnungen vor den Irrlehren und den verführerischen Lehrern in Kapitel 3. Er soll seine Berufung annehmen, das kostbare Gut bewahren und es weitergeben an den Menschen, die vertrauenswürdig sind. Er soll bereit sein, als treuer Kämpfer für Christus zu leiden, keine Abkürzungen zu machen, keine Vermeidungstaktiken zu fahren. Er soll sich um einen heiligen Wandel bemühen und die Irrlehren entlarven und die falschen Lehrer konfrontieren. Er soll festhalten an der Heiligen Schrift, darin studieren und treu bleiben in seinem Amt. Immer wieder bezieht sich Paulus auf die gute Botschaft von Jesus, die Hoffnung schenkt. Trotz dem Risiko für Jesus zu leiden, erinnert er daran, wie Gott uns einen Geist der Kraft, der Liebe, der Besonnenheit geschenkt hat und nicht der Furcht. Dieser Auftrag der Evangeliumsverkündigung war für Paulus unglaublich wichtig und die wunderbare Botschaft jedes Risiko wert. Und nun lasst uns eintauchen in die letzten Passagen dieses bewegenden Briefes. Wer eine Bibel dabei hat, darf sie gerne aufschlagen. 2. Timotheus 6, Kapitel 4, die Verse 6 bis 8. Denn für mich ist die Zeit gekommen, Abschied zu nehmen. Mein Leben ist ein Trankopfer geworden, das für Gott ausgegossen wird. Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe das Ziel des Laufes erreicht, ich habe am Glauben festgehalten. Nun liegt der Siegeskranz für mich bereit. Die Gerechtigkeit, ich glaube, kannst du einfach weiterschalten, wenn ich darüber lese? Nun liegt der Siegeskranz für mich bereit. Die Gerechtigkeit, die der Herr, der gerechte Richter, an jenen großen Tag geben wird. Und nicht nur mir, sondern auch allen anderen, die ihn lieben und auf sein Kommen warten. Nachdem Paulus in Kapitel 3 mit du aber, du aber, du aber begonnen hat, stellt er nun diesem du aber das Ich gegenüber. Indem er sagt, dass sein Leiden schon als Opfer für Gott ausgegossen, oder sein Leben schon als Opfer für Gott ausgegossen ist, oder der Augenblick seines Todes nahe ist, verdeutlicht er damit seinen Ernst der Lage. Es war für ihn nicht eine Frage, ob er sterben würde oder wird, sondern nur noch wann. Und das Bild mit dem Trankopfer, das Paulus benutzt, erinnert an das Trankopfer aus dem Alten Testament. Dieses wurde oftmals mit besonderen Opfern oder mit dem Brandopfer Gott dargebracht. Es wurde dabei über das Opfer oder auch auf den trockenen Boden ausgegossen. Paulus meint damit nicht, dass jetzt am Ende seines Lebens er wie sein Leben ausgegossen wird. Er beschreibt einen Prozess, der in seiner Vergangenheit angefangen hat und nun seinen Abschluss findet. Er drückt damit aus, dass die Liebe und die Hingabe für Jesus und seinen Auftrag für ihn eine solche Wichtigkeit und Ernsthaftigkeit besaßen, dass er sein ganzes Leben dafür hingibt. Für Paulus war sein Tod sicher, stand unmittelbar bevor. So wird auch verständlich, warum er in den Versen 7 und 8 sein Leben so im Rückblick bilanziert. Und er greift dann nochmals auf dieses Bild des Athleten, das er schon im Kapitel 2, das Michi schon im Kapitel 2 gebraucht hat. Dieser sportliche Wettkampf. Ihr braucht es auch in anderen Briefen. Die griechischen Wörter, die für Kampf oder für diesen Lauf genannt werden, beziehen sich wahrscheinlich, das finde ich noch so ein Funfact daneben, ein Mittelstreckenlauf, der ursprünglich in voller Bewaffnung durchgeführt wurde. Das Adjektiv gut, das vor diesem Lauf, vor diesem Kampf kommt, weist, dass es im Zusammenhang mit diesem Wettkampf kommt, weist darauf hin, dass dieses Bild irgendwie größer zu verstehen ist als einfach einen Mittelstreckenlauf. Denn so im ursprünglichen Sinn mit diesem bewaffneten Lauf passt dieses gut irgendwie nicht zusammen. Denn das Wort gut bedeutet das sittlich Gute, das Edle, das Erstrebenswerte. Der gute Wettkampf bezieht sich nicht auf die Art und Weise, wie Paulus es bestritten hat, sondern es bezieht sich auf die Qualität des Wettkampfs, des Laufes selbst. Also im Fazit über seinem Leben und seinem Amt als Apostel für Jesus sagt Paulus, er hält das christliche Leben für einen guten Kampf, für einen guten Lauf. Der einzige Kampf, das einzige Leben, das es wert ist zu bestreiten. Und für Paulus war das wirklich manchmal ein Kampf. Er hat gegen Satan gekämpft, gegen böse Mächte, gegen jegliche Form gottlosen Verhaltens, gegen religiöse Heuchlerei, gegen Unmoral, Missbrauch von geistlicher Freiheit in der Gemeinde, gegen Irrlehrer, gegen Verdrehung der Botschaft Christi, gegen Weltlichkeit und gegen jegliche Art von Sünden. Er sieht sich selbst als jemand, der das Ende eines Wettlaufs erreicht hat, bei dem er schwierige Bahnen voller Hürden und Versuchungen durchlaufen hat. Doch er ist dem Herrn, seinem Retter, all die Jahre treu geblieben. In den Schwierigkeiten hat er fest an seinem Glauben sich geklammert, durch Prüfungen, Entmutigungen und Krisen hindurch. Selbst wenn er von seinen Freunden verlassen wurde und von Irrlehrern bekämpft wurde, er hat die ursprüngliche Wahrheit des Evangeliums nie verwässert. Für Paulus war dieses Leben, dieser Lauf für Jesus, der edelste Lauf und das einzige Erstrebenswerte. Wie betrachten wir unser Leben mit Jesus? Ich weiß nicht, wie das euch geht, aber mich fordern diese Worte von Paulus heraus. Für das, was Gott Paulus anvertraut hat, war er bereit, sein Leben zu opfern. Was bin ich bereit, an Zeit herzugeben, dass jemand oder diejenigen, die Gott mir anvertraut hat, in ihrem Glauben wachsen dürfen? Wie viel Zeit darf es mich kosten, dass Menschen durch Gespräche von Jesus und über Jesus ihren Retter erfahren dürfen? Was bin ich bereit, an Geld herzugeben, dass Menschen in Verbindung gebracht werden mit der Liebe Gottes? Wie viel Geld darf es mich kosten, damit Menschen durch Hilfeleistungen etwas von der Fürsorge Jesus erleben? Was bin ich bereit, an Kraft herzugeben, damit sein Reich in Uster und in meiner Nachbarschaft sich ausbreitet? Wie viel Kraft darf es mich kosten, damit mein Nachbar durch meine tatkräftige Unterstützung im Garten mit der Hilfe Gottes in Berührung kommt? Wie viel Nerven darf es mich kosten, in Gottes Wort etwas zu erforschen, bis ich es verstanden habe? Wie viel Tränen darf es mich kosten, im Gebet für eine Person dran zu bleiben, bis Veränderung geschieht? Wie viel Stimme darf es kosten, Gott aus voller Brust anzubeten? Ich weiß nicht, ob ich euch das schon mal erzählt habe. Ich war an einer Konferenz im Worship und ich habe gemerkt, ich wollte in voller Inbrunst Gott singen. Aber diese Worship-Leiter hatten einen so hohen Ansatz von der Stimme, dass ich merkte, die Stimme wurde kratzig. Und ich kam so an einen Punkt, wo ich gedacht habe, jetzt muss ich mich im Worship schonen, damit ich nachher nicht heiser bin. Und in dem Moment, wo ich das so aussage in meinen Gedanken, kommt im Lied eine Passage: Er gab alles für dich hin. Und es hat mich im Herz getroffen. Und da ging es nur um meine Stimme. Aber ich habe mein Worship für Gott zurückgehalten, damit ich keine kratzige Stimme bekomme. Nicht nur, dass Paulus diesen Lauf als erstrebenswert erachtete. Sein Blick war stets auf das Ewige gerichtet, dem Ziel des christlichen Lebens und des Kämpfes. Denn das Ziel des Sportlers ist der Siegeskranz. In der Antike bestand dieser Kranz ein kronenartiger Kranz aus Zweigen. Und die sind nicht irgendwelche Zweige, sondern es sind Zweige aus einem heiligen kleinen Waldstück. Und der Kranz konnte dann aus Zweigen von Öl, Lorbeer, Fichten, Palmen oder anderen Bäumen bestehen. Mit diesem Siegeskranz wurde die Ehre, die dem Sieger gebührt, sichtbar gemacht. Paulus meint aber einen immateriellen, noch wertvolligen, ewigen Siegeskranz. Er nennt ihn den Siegeskranz der Gerechtigkeit. Was meint er da damit? Im Neuen Testament kommt der Siegeskranz ein paar Mal vor. Bei Petrus ist vom Empfang des unvergänglichen Siegeskranzes der Herrlichkeit die Rede. Bei Jakobus dem Siegeskranz des Lebens, das er denen versprochen hat, die ihn lieben. Und in der Offenbarung 2 noch einmal ist die Rede vom Siegeskranz des Lebens. Der Siegeskranz des Lebens besteht in diesen Stellen für das Geschenk des ewigen Lebens. Und auch der Siegeskranz der Herrlichkeit spricht von dem Geschenk, dass wir Anteil haben dürfen an der Herrlichkeit Gottes. Und in diesem selben Zusammenhang ist auch der Siegeskranz der Gerechtigkeit zu verstehen. Da Paulus seinem Herrn und der ihm anvertrauten Botschaft treu geblieben ist, gab der Heilige Geist ihm die Gewissheit, dass im Himmel die liebende Annahme auf ihn wartete und das Geschenk, dass er Anteil haben darf an der Gerechtigkeit Jesu. In dem Wettkampf, von dem Paulus spricht, gibt es nicht nur einen Sieger. Die christliche Gemeinde ist nicht eine Gemeinschaft von Durchschnittlichen, die ihrem Vorzeigeathleten zujubeln. Wer gekrönt werden will, muss das von Gott gesteckte Ziel erreicht haben. Hebräer 12, Vers 1 sagt dazu, da wir von so vielen Zeugen umgeben sind, die ein Leben durch den Glauben geführt haben, wollen wir jede Last ablegen, die uns behindert, besonders die Sünde, in die wir uns so leicht verstricken. Wir wollen den Wettlauf bis zum Ende durchhalten, für den wir bestimmt sind. Das bedeutet, dass während des Laufes auch einmal Disziplin verlangt wird. Paulus nennt es in 1. Korinther 9, Vers 25, jeder Athlet übt strenge Selbstdisziplin. Er tut das allerdings, um einen Preis zu erringen, dessen Wert verblassen wird. Wir aber tun es für einen ewigen Preis. Zwei Verse später, mit der eisernen Disziplin eines Athleten bezwinge ich meinen Körper, damit er mir gehorcht. Sonst müsste ich befürchten, dass ich zwar anderen gepredigt habe, mich danach aber womöglich selbst disqualifiziere. Für Paulus war klar, die Krönung mit dem Siegeskranz der Gerechtigkeit dürfen diejenigen für sich erwarten, welche Jesus von ganzem Herzen lieben, den guten Lauf annehmen bis zum Schluss und auf die Wiederkunft von Jesus sich ausrichten. In anderen Übersetzungen schreibt Paulus im Schluss von Vers 8, und nicht nur mir, sondern allen, die sein Erscheinen liebgewonnen haben. Die neutestamentlichen Christen lebten in einer tiefen Erwartungshaltung wegen der Wiederkunft Jesu. Dann wird er alle, die ihm seiner Wahrheit treu folgen, von der Erde nehmen und sie würden ewig bei ihm sein. Das war die Erwartungshaltung. Im Philipperbrief drückte Paulus es folgendermaßen aus, Kapitel 3, Vers 20. Aber unsere Heimat ist der Himmel, wo Jesus Christus, der Herr, lebt. Und wir warten sehnsüchtig auf ihn, auf die Rückkehr unseres Erlösers. Gottes Volk im Alten Testament zeichnet sich unter anderem dadurch aus, dass sie sich in dieser Welt nie ganz wohl gefühlt haben. Es lässt sich nie ganz nieder, sondern ersehnt sein himmlisches Zuhause. Hebräer 11, Verse 13 bis 16 berichtet davon, dass von Abraham und seiner Familie die Rede. Diese alle, also die Abraham und seine Familie, sind gestorben im Glauben und haben die Verheißungen nicht ergriffen, also Jesus nicht gesehen, sondern sie nur von Ferne gesehen und gegrüßt und haben bekannt, dass sie Gäste und Fremdlinge auf Erden sind. Wenn sie aber solches sagen, geben sie zu verstehen, dass sie ein Vaterland suchen. Und wenn sie das Land gemeint hätten, von dem sie ausgezogen waren, hätten sie ja Zeit gehabt, wieder umzukehren. Nun aber streben sie zu einem besseren Land, nämlich dem himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott zu heißen, denn er hat ihnen eine Stadt gebaut, eine himmlische Stadt. Durch diese Erwartungshaltung, mit der auch Paulus stets lebte, blieben die Christen im Neuen Testament wachsam. Das passt. Gut vorbereitet und sie dienten ihm treu. Der Schreiber des Hebräerbriefes erinnert uns auch heute daran, dass wir auf dieser Welt nur auf der Durchreise sind, denn unser Weg führt zu unserem Zuhause im Himmel. Das Ziel unserer Reise als Christ liegt in einem besseren Land, in einer besseren Heimat. Jesus nennt seine Nachfolger durch die Wiedergeburt Himmelsbürger. Bei unserer Umkehr zu Jesus hat sich unser Bürgerort verändert. Unser Name ist im himmlischen Buch des Lebens aufgeschrieben. Unser Leben wird geführt nach himmlischen Maßstäben und unser Erbe ist ein himmlisches. Sind wir uns dessen bewusst? Und vielleicht noch wichtiger, richten wir auch unser Leben danach? Suchen wir nach Sicherheit in dieser gegenwärtigen Leben oder legen wir unsere Hoffnung komplett in Gottes Hand und suchen bei ihm Schutz und Geborgenheit? Suche ich nach Bestätigung in diesem gegenwärtigen Welt oder gründet sich meine Identität auf die Beziehung zum himmlischen Vater? Bestimmen die Dinge der gegenwärtigen Welt mein Denken, mein Handeln oder trachte ich nach den Dingen, die Gott in dieser Welt mit mir und mit uns bewegen möchte? Für die Dinge in unserem Leben, die einen Ewigkeitswert haben, stellt uns Jesus die Ressourcen des Himmels zur Verfügung. Das ist ein Satz, auf den ich stolz bin. Paulus versteht sich selbst in den Versen 6 bis 8 mit seiner Treue, mit seiner Ausdauer, mit seinem unerschütterlichen Glauben an Jesus und der Erfüllung seines Auftrags als Vorbild für Timotheus. Weil der Apostel nicht mehr selbst ins Geschehen eingreifen kann, sprich, er kann nicht mehr aktiv das Evangelium verkünden und sich nicht mehr an der Leitung der Gemeinde beteiligen, ist es für ihn umso wichtiger, dass Timotheus diese Aufgabe mit ganzer Entschlossenheit angeht und zu Ende führt. Er schärft Timotheus damit ein: Mein geliebter Sohn, das Sicherheitsnetz, Paulus, das wird wegfallen. Nun liegt es an dir. Du sollst den Auftrag Gottes, den er dir anvertraut hat, annehmen und mutig und treu darin laufen. Und Timotheus nahm diesen Auftrag von Gott an. Davon lesen wir später in der Kirchengeschichte. Eusebius von Caesarea, er war ein Theologe im 4. Jahrhundert und er wird auch als Kirchenvater genannt. Er hat sich mit der Geschichte der Frühkirchen auseinandergesetzt und er berichtet über Timotheus, dass er zum ersten Bischof der Kirche von Ephesus ernannt worden ist. Und ein späterer Bericht sagt, dass er unter Nero den Märtyrertod erlitten habe. Sie sind ziemlich genau, das wurde irgendwo aufgeschrieben. Während einer Feier eines heidnischen Festes soll Timotheus die ausgelassene Volksmenge, die sich blutigen Ausschweifungen hingab, angerufen und beschworen haben, den wahren Gott anzuerkennen. Und daraufhin soll er unter einem Hagel von Stockschlägen und Steinen zusammengebrochen und gestorben sein. Nicht, dass jede Christengeschichte so enden wird. Aber es zeigt uns etwas auf über die Entschlossenheit, den Mut und den unterschiedlichen Glauben von Timotheus. Zum Schluss des Briefes machte Paulus noch ein paar praktische Anweisungen, wie: Komm schnell, nimm meinen Mantel mit, bring die Schriftstücke, vor allem das Pergament. Er nennt einige seiner treuen Mitarbeiter, wie Lukas, der als einziger noch bei ihm ist, oder Titus, den er ausgesandt hat, aber auch diejenigen, die ihn verlassen haben oder vor denen Timotheus sich sogar hüten muss. Er schrieb über das erste Verhör, als ihn alle verlassen haben. Und irgendwie spürt man am Ende dieses Briefes einen Schmerz heraus. Und ich könnte mir vorstellen, dass ihm dabei eine Träne über die Wangen geflossen ist. Aber zum Schluss, kurz vor den letzten Grüßen, schrieb er Folgendes, und dabei kommt die tiefe Ruhe, der Trost, die Geborgenheit in Jesus zum Vorschein. Vers 17 und 18. Doch der Herr stand mir zur Seite und gab mir Kraft, sodass ich die Botschaft predigen konnte und alle Völker es hörten. Und er rettete mich vor dem sicheren Tod. Der Herr wird mich vor jedem bösen Angriff retten und mich sicher in sein himmlisches Reich bringen. Gott gehört in alle Ewigkeit Ehre. Amen. Er durfte einmal mehr erleben, was Jesus denjenigen verheißen hat, die ihm den Glaubenswillen an den Pranger gestellt wurden. Jesus sagte: Sorgt euch nicht darum, was ihr sagen sollt, denn nicht ihr seid es, die da reden, sondern der Heilige Geist ist es, der durch euch redet. Das römische Weltreich verstand sich als Repräsentant aller Völker. Und nun hatte Paulus noch einmal die Möglichkeit und auch die Kraft dazu empfangen, die Botschaft des Evangeliums klar und deutlich weiterzugeben. Die Worte von Paulus beim ersten Verhör blieben nicht ohne Wirkung. Noch wurde das Urteil über ihn nicht so ausgesprochen. Auch wenn Paulus wusste, dass dies nur ein kleiner Aufschub war, war er dennoch dafür dankbar. Es gab ihm die Möglichkeit, noch etwas zu tun, nämlich diesen Brief zu schreiben. Als er so über sein Leben bilanzierte, von seinem Weg erzählte, konnte er nicht anders, als noch einmal seine Bewunderung, die Ehrung und Anbetung, die allein Gott gebührt, zum Ausdruck zu bringen. Gott gehört in alle Ewigkeit Ehre. Überall auf dieser Welt suchen Menschen nach einem Sinn im Leben. Etwas, das so wertvoll, so erstrebenswert ist, für das sich lohnt zu leben und auch zu sterben. Als Menschen, die in Beziehung mit Jesus stehen, durften wir diesen Sinn finden. Ein Leben mit Ewigkeitswert. Darum sollen wir uns nicht schämen, unsere Begeisterung, unser Glaube, unsere Leidenschaft für Jesus sichtbar für andere zu machen. Welchen Auftrag, welche Berufung, welche Menschen hat Gott dir anvertraut? Darf ich die Band bitten, nach vorne zu kommen? Ich möchte beten und dann möchten wir nochmals einsteigen in ein Lied. Jesus, ich danke dir, dass durch dein Opfer am Kreuz es uns allen möglich wurde, in eine Beziehung mit dem Vater, eine Beziehung einzugehen. Und diese Beziehung ist das Beste, das uns geschehen konnte in unserem Leben. Es ist eine Beziehung, es ist ein Leben daraus entstanden, das erstrebenswert ist, das Ewigkeitswert hat. Vater, ich möchte mein Leben nach dem ausrichten. Ich möchte immer wieder das Endziel auch vor Augen haben. Ich möchte immer wieder auf den Siegeskranz schauen, auf die Anteilnahme der Herrlichkeit, der Gerechtigkeit, des ewigen Lebens, das mir zugesprochen worden ist. Und ich möchte die Sicherheit oder auch vielleicht die falsche Sicherheit, die diese Welt anbietet, loslassen. Ich möchte nicht mich binden an irgendetwas Weltliches, sondern ich möchte immer wieder Ausschau halten, was die Dinge in diesem Leben sind, die Ewigkeitswert haben. Und diese Dinge, die möchte ich tun. Und ich bitte dich, dass du in unser Leben, in unser Herz, gerade jetzt sprichst und uns die Dinge aufzeigst in unserem Leben, die persönlichen Dinge in unserem Leben, die Ewigkeitswert haben. Und dann bitte ich dich, gib mir die Kraft, gib uns die Besonnenheit, gib uns die Liebe, die es braucht, diese Dinge anzugehen. Amen.